Finde heraus, was dir als Gastgeber, Gastgeberin wirklich weiterhilft und meistere damit den Spagat zwischen Mitarbeiter, Gast und Wirtschaftlichkeit. Willkommen zum Küchenherde-Podcast. Dein Nummer 1 Business-Podcast zu den Themen Digitalisierung, künstliche Intelligenz und Robotics, Führen und Finden neuer Mitarbeiter und nachhaltiges Gastgeben. Jetzt kommt dein Host, der Digitalisierungsexperte und Impulsgeber Markus Wessel.
Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde-Podcast. Ja, heute spreche ich mit einer Unternehmerin, die beweist, dass Träume wahr werden können, trotz aller Widrigkeiten und auch wenn diese Träume zunächst völlig verrückt erscheinen, gerade in dieser verrückten Zeit damals. Tanja Goldstein war jahrelang als Dirigentin tätig und hat auch in der Projektleitung gearbeitet und wagte dann 2022 etwas komplett Neues. Sie eröffnete Heaven's Kitchen in Stuttgart, das erste vegane Zero-Waste-Restaurant in Baden-Württemberg. Was als Tagescafé begann, entwickelte sich dann binnen eines Jahres zu einem preisgekrönten Restaurantkonzept, das sogar ein Jahr später, also 2023, den Gastro-Gründerpreis gewann. Und heute sprechen wir darüber, wie Tanja durch clevere Digitalisierung und konsequente Nachhaltigkeit nicht nur die Umwelt schont, sondern auch wirtschaftlich erfolgreich ist. Denn bei Heaven's Kitchen bedeutet Zero Waste nicht Zero Profit, ganz im Gegenteil. Hallo liebe Tanja, herzlich willkommen im Küchenherde-Podcast.
Hi Markus, vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich sehr auf unser Interview, weil dein Konzept, das ist, finde ich, was ganz Besonderes, weil du mehrere Dinge miteinander vereinst. Du beweist, dass Nachhaltigkeit profitabel sein kann und das soll so eigentlich so Kern der Folge werden. Wie können das auch andere Gastronomen, Gastgeber, Gastgeberinnen für sich nutzen und nachhaltiger arbeiten und dann am Ende des Tages auch mehr im Geldbeutel übrig behalten? Genau. Und zu Beginn habe ich eine Frage, das habe ich mich die ganze Zeit gefragt, als ich diese Podcast-Folge vorbereitet habe. 2022 hast du eröffnet. Und damals, das war ja keine einfache Zeit, das war ja gerade so nach Corona oder eigentlich noch fast während Corona, da hatten wir die ganzen Lockdowns und so weiter. Und was hat dich dazu bewogen damals, die Gastronomie zu eröffnen?
Wir haben eröffnet im September 22, das war quasi der erste Post-Corona-Sommer, wo man ja auch nicht genau wusste, wie wird der Herbst, kommt nochmal ein Lockdown. Also es war quasi so der erste Hauch von Normalität, aber ohne Bestand. Man muss dazu sagen, Heaven's Kitchen ist Teil von einer holistischen Gesamtunternehmung. Wir sind ja nicht nur das Restaurant, sondern wir haben Eventflächen, wir haben eine Showkitchen, wir haben feste Mieter, wir haben mittlerweile ein Yoga-Studio. Das heißt, die Grundidee war schon immer dieses Gesamtkonzept und Heaven's Kitchen als Herzstück ist natürlich die Personality, aber ist eben eingebettet in verschiedene andere Produkte, sage ich jetzt mal. Und die Idee war einfach zu sagen, wir möchten einen Ort schaffen, der möglichst viele Touchpoints schafft, wo wir unsere Gäste ja mit immer wieder neuen Inputs letzten Endes versorgen können. Weil es ist wahnsinnig schwer, Gäste zu aktivieren, Gäste in den Laden zu bekommen. Und die Idee war natürlich dann dahinter zu sagen, okay, wie schaffe ich vielleicht erstmal so einen Grundumsatz, indem ich Caterings anbiete für Events? Wie schaffe ich die Gäste häufiger als nur für den Restaurantbesuch in den Laden zu bekommen? Und so ist quasi dieses Konzept entstanden. Und auch da vielleicht nochmal, weil du das so gesagt hast, das Zero-Waste-Restaurant. Wir sind natürlich kein Zero-Waste-Restaurant. Also es ist nicht so, dass wir keinen Müll produzieren, aber wir haben eine Zero-Waste-Vision. Und das ist das, was wir teilen, dass das Ziel ist, vielleicht irgendwann so gut wie gar keinen Müll mehr zu produzieren. Und mit diesem Anspruch gehen wir eben in alle Produkte mit rein.
Also war so, wenn man mich damals gefragt hätte, ich hatte ja ganz früher, als ich dann meine Kochausbildung abgeschlossen hatte, hatte ich ja die Möglichkeit gehabt, das Restaurant von meiner Oma zu übernehmen. Hatte mich damals dagegen entschieden. Aber hätte man mich dann nochmal 2022 gefragt, möchtest du eine Gastronomie eröffnen, hätte ich gesagt, nein, auf keinen Fall. Ich bin so froh und dankbar, dass ich dieses ganze Leid, und das war ja ganz schlimm für ganz, ganz viele Gastgeber und Gastgeberinnen ab 2020 und Ich hätte gesagt, wahrscheinlich, nee, würde ich nicht offen machen. Und bei euch ist es dann so aus Sicherheit, so habe ich es jetzt verstanden, die Sicherheit war, dass ihr es aus verschiedenen Säulen aufgebaut habt und dann halt nicht nur in Anführungsstrichen eine Gastronomie hattet, sondern mehrere Sicherheitssäulen.
Genau, und der Vorteil war natürlich auch, dass ich überhaupt gar keine Ahnung hatte. Das heißt, diese ganzen Sorgen, die du dir gemacht hast, die hatte ich nicht, weil ich wusste ja nie, was auf mich zukommt. Spaß beiseite. Also da ist auf jeden Fall eine Menge Naivität auch mit dabei gewesen.
Na, Gott sei Dank.
Die Idee ist natürlich wirklich zu schauen, dass man unterschiedliche Umsatzsäulen schafft, um halt ausbalancieren zu können. Weil die Zeiten sind einfach extrem volatil. Sie sind unfassbar wankelmütig. Ja? Du hast einen Sonntag, der explodiert, dann hast du einen Sonntag, der ist leer. Beides gleiche Voraussetzungen. Du kannst nicht wirklich nicht prognostizieren, warum ist es einmal so und einmal so. Und deswegen ist es halt extrem notwendig. Also so war das halt unser Ansatz zu sagen, wir haben mehrere Säulen, wo wir halt unter Umständen ausbalancieren können. Und da kommt es eben auch dazu, dass wir alles mit dem gleichen Team machen. Ja, das heißt, sowohl im Event als auch in der Gastro sind die gleichen Personen, im Catering wie in der Küche sind die gleichen Personen, sodass man einfach eine gewisse Möglichkeit hat, da auszubalancieren.
Warum stand denn für dich, als du dir überlegt hast, okay, ich mache das jetzt, auch wenn es gerade eine schwierige Zeit war, aber ich mache das jetzt und im Fokus steht für mich vegan und die Vision Zero Waste. Wie kamst du da drauf?
Also ich bin generell ein Mensch, ich habe mich schon immer viel mit solchen Themen natürlich beschäftigt. Schon als Teenager habe ich meiner Mutter irgendwelche Hinweise auf ihre Putzflaschen geschrieben, dass die weniger verwendet werden sollen. Ich bin so alt, dass man noch FCKW in Spraydosen hatte, also alle solche Themen. Und das war für mich schon immer, ja, Dreh- und Angelpunkt, dass mich sowas beschäftigt hat. Grundsätzlich kommt dazu, ich bin seit mittlerweile 6, 7 Jahren selber lebe ich auch vegan. Heißt, da habe ich natürlich Interesse, dass ich selber was zu essen finde, was ich lecker finde. Und es ist für mich eine absolut kompromisslose Ernährung, weil sie die meisten Unverträglichkeiten berücksichtigt, weil sie religiöse Einschränkungen berücksichtigt. Also vegan kann eigentlich jeder essen. Dazu kommt, wir leben in extrem schwierigen Zeiten. Wir brauchen es nicht schönreden, es kommt nicht wieder zurück, es wird nicht wieder 1995, es ist so, wie es ist. Die Herausforderungen durch den Klimawandel, was wir politisch, soziokulturell auf unserem Planeten leben, das ist eine Riesenherausforderung. Und es ist wichtig, dass wir ein Modell geben, was Menschen einen Anhaltspunkt gibt. Wie kann ich denn leben, ohne immer zu denken, mir wird was weggenommen und deswegen lehne ich es ab. Oder die einzige Chance, sich wirklich gut zu verhalten, ist der Verzicht. So, und das war für mich halt einfach entscheidend zu sagen, ich kann nachhaltig leben, zumindest in verschiedenen Ausbaustufen, sage ich jetzt mal. Ich kann trotzdem Genuss empfinden, weil wenn wir zu sehr diese Grenze ziehen, entweder machst du es 100% richtig oder gar nicht, ja, dann verlieren wir die Menschen. Und die Menschen sind müde, die Menschen sind auch durch Corona geschädigt, weil man ihnen gesagt hat, was sie tun sollen. Und da sind viele ganz allergisch drauf. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, in einer Motivationsbewegung zu landen, um wirklich Dinge zu verändern. Und wir verändern nur Sachen, wenn wir uns damit gut fühlen. Das ist halt in der Natur des Menschen begründet. Und das war halt jetzt, es klingt jetzt mit sehr vielen Worten, ist das umschrieben, aber das war schon einfach der Ansatz, um eine Möglichkeit zu finden, wie wir mit Begeisterung trotzdem ein besseres Leben führen können, ohne auf Kosten von Umwelt, anderen, Tieren, was auch immer.
Ja, finde ich schön, dass dieser Verzichtgedanke, dass der einfach ausgetauscht wird, indem ich zeige, wie es anders geht, wie es sich halt anfühlt und schmeckt, ohne dass man das Gefühl hat, man müsste auf irgendwas verzichten. Und deswegen brauchst du halt mehr Menschen wie dich. Und deswegen habe ich dich natürlich auch eingeladen in dem Küchenherde-Podcast, damit du davon erzählen kannst, wie du es bei dir umgesetzt hast und dass dann da draußen ja diese Motivation auch entsteht, okay, ich kann mit meinem Tun, kann ich später etwas bewirken. Wenn ich meine Gäste damit erreiche, dann nehmen die das auch wieder mit nach Hause und verändern dort auch wieder was. Also das ist ja einfach so eine Kette, die man in Gang setzen kann, wenn man halt nicht sagt, okay, du verzichtest jetzt aufs Fleisch, sondern du kriegst was Leckeres ohne Fleisch, ohne Verzicht.
Also das geht immer um dieses Angebot, was wir versuchen zu schaffen, ja. Und wir wissen ja auch aus den Medien, wie emotional das belastet ist. Ja, also die Schnitzeldiskussion von Gerhard Schröder oder von Markus Söder, irgendwie, das ist alles so unnötig, weil es spaltet. Ja, und es geht nicht darum, jemand was wegzunehmen, sondern zu zeigen, welche Möglichkeiten das sind. Ich glaube, ich habe mittlerweile jede Diskussion schon geführt, ob das jetzt über Ersatzprodukte oder Benamungen geht oder sonst was. Also für uns ist einfach ganz entscheidend, es geht um die Freiheit im Kopf. Ja, und niemand möchte doch aktiv jemand anders Schaden zufügen. Und wenn ich da einfach einen Beitrag leisten kann und kann zeigen, was es für Möglichkeiten gibt, ohne dass ich mich selber jetzt massiv einschränken muss, dann ist es ein Gewinn für alle.
Ja. Und jetzt in der Umsetzung Zero Waste klingt erstmal für jeden, der sich vielleicht noch nicht damit beschäftigt hat, kompliziert oder teuer. Ist Zero Waste, diese Vision Zero Waste, dass man weniger wegschmeißt, ist es teurer in der Umsetzung oder spart man da am Ende des Tages Geld?
Also es ist jetzt natürlich ähnlich wie bei Managementprozessen. Es gibt harte und weiche Faktoren. Ja? Wenn ich weniger einkaufe, spare ich mehr Geld. Das ist ein harter Faktor. Das heißt, wenn meine Prozesse so weit optimiert sind, dass ich Verschnitt vermeide, Verlust vermeide, Müll vermeide, spare ich damit natürlich Geld. Es ist nicht ganz so einfach, in Zahlen zu fassen. Es geht nicht immer nur darum, jetzt wirklich Geld zu sparen, sondern einfach natürlich auch in der Effizienz sich immer wieder zu hinterfragen. Aber also es ist nicht teuer, aber es ist aufwendig, weil ich muss mich wirklich damit beschäftigen. Ich muss mich immer damit beschäftigen und es ist auch kein Prozess, der abgeschlossen ist. Also es ist nicht irgendwann Dienstag und wir sagen, so, jetzt haben wir alles. Ja, es kommt immer was Neues dazu. Es gibt ja auch neue Entwicklungen, auch jetzt nach 3 Jahren. Also wir haben seit letztem Jahr haben wir zum Beispiel eine Hafermilchmaschine bei uns im Einsatz. Die produziert frisch bei uns im Laden Hafermilch, was dafür sorgt, dass wir 240 Tetrapacks im Monat sparen. Gab es halt vor 3 Jahren noch nicht. Und so muss man halt einfach sehen, was entwickelt sich, was gibt es für neue Möglichkeiten. Ich hoffe, dass es bald Pfandsysteme bei Weinflaschen flächendeckend geben wird, lauter solche Sachen. Und das ist eben aufwendig, die Augen offen zu halten, immer wieder zu gucken. Man muss auch immer mit diesem Ansatz Kill Your Darlings arbeiten. Ne? Es wäre halt total schön, wenn wir frische Blüten hätten, aber die kommen halt in irgendwelchen Hartplastikschalen, also sind sie für uns nicht geeignet. Ich kann auch nicht jeden Tag auf dem Markt Blumentöpfchen kaufen, muss ich auch wegschmeißen. Also das ist immer so eine Gratwanderung. Man darf da nicht zu dogmatisch sein, weil man muss natürlich auch noch in der Kreativität bleiben können. Aber viele Dinge fallen halt einfach auch raus, weil wir sagen, nee, ist verpackungstechnisch, geht es nicht, müssen wir anders lösen.
Mhm. Ich hätte jetzt von außen, hätte ich gesagt, als ich dann früher noch als Betriebsleiter oder Koch in der Küche stand, da war das ehrlich gesagt kein Thema für mich. Da habe ich im Fokus nicht gehabt, wenig Müll zu produzieren, sondern ich habe im Fokus gehabt, schnell das Essen fertig zu kochen und das so lecker wie möglich. Also bei mir war das damals wirklich nicht in meinem Kochhorizont. Jetzt von außen betrachtet hätte ich gesagt, okay, man muss sich vorher, wenn man dieses Thema angeht, einmal Gedanken machen zu seinem Betrieb, zu seinen Prozessen. Was können wir verändern? Wo können wir Dinge einsparen beim Einkauf? Wie können wir Dinge besser verarbeiten? Und dann macht man, das ist wie eine Investition. Das ist dann zeitgemessen. Dann stellt man seine Prozesse um, seinen Einkauf. Und dann hat man am Ende des Tages einen Output, dass man sagt, okay, ich habe jetzt nicht mehr 40% Wareneinsatz, sondern jetzt komme ich durchweg immer auf 35%, weil wir haben die Prozesse so angepasst. Das wäre jetzt so, von außen gesehen hätte ich gesagt, das entwickelt sich so.
Genau, und es gibt eben, also man muss in kleinen Schritten denken, weil du kannst nicht alles auf einmal, schon gar nicht in einem laufenden Betrieb. Wenn du neu anfängst, ist das nochmal ein bisschen einfacher, aber auch da mussten wir halt auch wahnsinnig viel lernen, ja. Und dann musst du die richtigen Lieferanten finden, die da auch mitgehen. Zum Beispiel unsere Kaffeebohnen kommen alle in so Pfandbehältern. Das ist ja was jeder machen kann zum Beispiel. Da brauchst du gar nichts. Da brauchst du einfach nur eine Rösterei, die dir das Ganze in Eimern bringt, die einmal wieder austauscht und nicht jetzt alles irgendwie eingeschweißt in irgendwelchen Verpackungen aufgeteilt. Und so muss man sich einfach Stück für Stück die Bereiche anschauen. Das fängt, wie gesagt, bei der Kaffeebohne an, hört beim Putzmittel auf. Geht bis hin zum To-Go-Geschirr. So muss man die Bereiche identifizieren, sagen, welche Lösungen gibt es schon, wo muss ich vielleicht ein bisschen recherchieren.
Damals, ist noch gar nicht so lange her.
Früher.
2022, du hast gesagt, im September habt ihr geöffnet und dann kam im ja, im nächsten Jahr direkt der Gastro-Gründerpreis. Und ihr seid ja richtig durchgestartet, wie eine Rakete. Und was würdest du sagen heute, so 2 Jahre zurück oder 3 Jahre zurück, was war so der Game Changer? Was war so das eine Ding, was richtig gut gelaufen ist oder was ihr richtig gut gemacht habt, damit diese Rakete gestartet ist? Hast du dann einen Punkt?
Wir haben einfach unseren Hut in den Ring geworfen. Ich glaube, das war einfach wirklich dieser Punkt, dass wir uns beworben haben beim Deutschen Gastro-Gründerpreis. Das war ja der erste Preis, den wir gewonnen hatten. Und das war auch erst ja gerade mal 6 Monate, nachdem wir eröffnet hatten. Das heißt, die Bewerbung war 3 Monate, nachdem wir eröffnet haben, habe ich die abgegeben. Dann kam eben diese Pitchphase und dann im März 2023 haben wir das gewonnen. Bin natürlich am Anfang schon rumgelaufen und habe gesagt, guck mal, was wir hier Tolles machen. Hat niemanden interessiert. Und nachdem wir dann den Preis gewonnen hatten, haben sich die Leute natürlich dann schon angefangen, mit uns zu beschäftigen. Und dann haben wir wirklich über ein Jahr hinweg alle 6 Wochen einen neuen Preis gewonnen. Also den Weltverbesserer Award gewonnen. Wir sind vom Fitz Award Green Management, dann sind wir von Falstaff zum Startup des Jahres gekürt worden. Calvay, schönste Restaurants Deutschland. Vielleicht habe ich noch irgendwas vergessen. Und das hat natürlich so eine Welle in Gang gesetzt, dass die Leute angefangen haben, sich mit uns zu beschäftigen. Und das hat uns natürlich immens geholfen. Aber wir haben uns darauf ja nie ausgeruht, sondern das war zwar immer toll und wir haben uns natürlich wahnsinnig drüber gefreut, aber das war jetzt auch nie der Plan oder die Strategie, loskommen, lass alle Preise gewinnen und dann läuft das, sondern das hat sich dann halt einfach so ergeben.
Aber die Preise wirken sich das dann ja am Ende des Tages, man wird in der Branche bekannt und hat dann da eine gewisse Aufmerksamkeit, aber das bleibt ja dann in der Regel auch überwiegend in der Branche und das wirkt sich ja nicht unbedingt dann auf die Gäste aus. Beziehungsweise die Gäste sehen das wahrscheinlich im Betrieb oder kriegen das schon so ein bisschen mit, aber dass dann jetzt mehr Gästezulauf ist durch diese ganze Aufmerksamkeit?
Also es macht natürlich einen Unterschied in so einer kleinen Stadt wie Stuttgart, wenn dann die Stuttgarter Zeitung darüber schreibt. Das spürt man natürlich schon. Mhm. Es kam halt auch noch dazu, dass als wir den Gastro-Gründerpreis gewonnen hatten, hat unser Abendkonzept begonnen, die Heaven Seven Senses. Das ist quasi unser Fine-Dining-Abendmenü. Das ist ein 6-Gang-Dinner, was am Tisch serviert wird ohne Teller. Und das ist natürlich was ganz Aufregendes, weil das gibt es auch nirgendwo in Deutschland, außer bei uns, dass alle Komponenten fahren unsere Chefs mit kleinen Wägelchen von Tisch zu Tisch und richten das an wie ein Kunstwerk. Und die Kombination aus der Aufmerksamkeit mit diesem einzigartigen Konzept und was wir halt sonst alles noch tun, hat einfach dazu geführt, dass die Gäste Lust hatten, zu uns zu kommen. Hm. Und das ist natürlich auch nach wie vor unser Ansatz erstmal, dass wir unsere Gäste begeistern.
Und ihr serviert dann abends auf Papier statt auf Tellern. Ist das ganz wirklich genau nachhaltiger, als wenn ich jetzt einen Teller abspüle?
Also wenn du das überlegst, das ist natürlich auch hier multifaktoriell. Es ist für mich auf der einen Seite, es ist ein trojanisches Pferd. Du musst sehen, wir haben diese Papierserviette, das ist genau das, was du vielleicht bei der Losteria als Untersetzer bekommst von der Größe her. Dieses Papier haben wir anstatt Teller. Wenn du 6 Teller spülst pro Gang, hast du natürlich einen immensen Wasserverbrauch, den wir hier nicht haben. Was aber halt viel weitreichender ist und was die Menschen vielleicht so im ersten Moment nicht sehen, in dem Moment, wo wir sie an dem Abend für ein veganes Essen begeistert haben, öffne ich die Tür für weitere vegane Gerichte, die der Gast bereit ist zu konsumieren. Das heißt, den Nachhaltigkeitsansatz, den ich damit bei den Menschen sehe, ist viel, viel größer als das eine Essen. Ja, also wenn du das erste Mal vegan isst bei uns, ja, weil du ein Gutscheingeschenk bekommen hast, weil dich deine Freundin mitgeschleppt hat, was auch immer, und du hast irgendwie gesagt, nee, Tofu schmeckt nicht. So, und dann hast du bei uns dieses Abenderlebnis mit einem exzellenten Service, mit einer fabelhaften Küche und du stellst plötzlich fest, das ist ja voll verrückt, die servieren das auf dem Tisch. Also du wirst niemals über eine Burrata jemandem sowas erzählen, wenn du bei einem Italiener warst oder du hast irgendwie ein tolles Steak, das bleibt nicht in deinem Gedächtnis. Aber das ist ein einzigartiges Erlebnis und es ist auch noch vegan und es ist nachhaltig. Das wirst du von der Oma Inge bis zur Tante Sibylle jedem erzählen. Und diese Möglichkeit, diesen Impact, den wir damit schaffen, ist halt so viel größer als dieses eine einzelne Menü, was du bei uns isst.
Schöner Gedanke. Wirklich, also ich bin ja immer so auf dem Trip, so wenn es jetzt Richtung klimabewusster Ernährung geht, vegan, vegetarisch, dass man sagt, mach's lecker, damit dann auch die Schnitzelesser überzeugt werden und dann sagen, Absolut. Ist natürlich richtig, ja. Keine Frage. Dass die dann im Regal beim Rewe, Edeka und Co. woanders zugreifen als zum Schnitzel, weil sie das selber zu Hause ausprobieren möchten. Aber diesen Gedanken zu säen, dass man jetzt sagt, okay, wir machen ein bisschen außergewöhnlicher, wir legen da eine Serviette hin, damit dann später einfach, erstmal wird ja dann ganz anderer Gedanke erzeugt. Also ich frage mich ja erstmal, warum keine Teller? Und das ist dann nicht normal. Und dass ich dann auch noch das mit nach Hause nehme und darüber spreche. Das ist mein schöner Gedanke.
Und das ist wirklich so, du wirst es nicht vergessen, weil du hast es eben vorher noch nicht erlebt. Also selbst wenn du nie wiederkommst, wirst du dich daran erinnern, dass du da irgendwann mal auf dem Tisch gegessen hast. Und das ist einfach ein Anker, den wir setzen. Und wir haben ganz viele Gäste, die sind überhaupt keine Veganer, nicht mal Vegetarier, die vielleicht vorher noch nie irgendwo vegan gegessen haben. Und weil sie dieses Erlebnis erleben wollen, kommen sie zu uns. Und wenn wir es dann schaffen, die zu begeistern, dann haben wir einen Fuß in der Tür. Und das ist unsere Mission. Und es geht eben nicht darum, die Leute zu sagen, so, und du darfst nie wieder dein Schnitzel essen und so weiter, weil wir einen anderen Auftrag haben. Wir brauchen alle, wir brauchen die Aktivisten, wir brauchen die Missionare, aber man braucht eben auch Menschen wie uns, die die breite Masse vielleicht versuchen anzusprechen, die vielleicht auch erstmal skeptisch sind. Wir haben auch ganz viele, die sagen, boah, also ich habe das schon ein paar Mal versucht mit dem Vegan, aber das schmeckt nicht. So, und dann holst du die auf einem Erlebnis ab und dann bröckelt diese Erfahrung. Und das ist das, was wir erreichen wollen. Und das ist der Grund, warum wir das so servieren. Und weil es einfach wahnsinnig viel Spaß macht. Also diese Papierunterlage ermöglicht es, die Gerichte wie ein Kunstwerk anzurichten. Ja, dass die Gänge verschwimmen, dass du nicht alles so getrennt haben kannst. Das ermöglicht, dass der Fokus komplett auf dem Essen ist an dem Abend. Wir haben selten Tische, die halt nur was essen wollen, sondern die kommen wegen diesem Erlebnis, die unterhalten sich darüber, die schauen sich das an, die machen Fotos davon, teilen das mit ihren Freunden, mit ihren Bekannten und das ist das, was wir erreichen wollen.
Finde ich toll. Das ist auf jeden Fall schon mal mein Learning für heute. Ich hatte jetzt in der vergangenen Podcast-Folge schon gesagt, ich nehme immer was mit aus jeder einzelnen Podcast-Folge, weil mein Gast, in dem Fall du, bereitet sich ja auch auf die Folge vor und versucht irgendwo seine besten Inhalte mit in diese Folge zu nehmen. Und das ist das, was ich auf jeden Fall für heute mitnehmen werde. Deswegen, liebe Leute da draußen, macht's mal anders und überlegt euch irgendwas Verrücktes, was Aufmerksamkeit erzeugt bei euren Gästen, damit die das dann mit nach Hause nehmen und erzählen. Die Kompostiermaschine. Ihr habt ja eine Kompostiermaschine. Mhm. Die macht 25 Kilo, glaube ich, täglich.
Also 25 Kilo ist die Füllmenge. Ja. Und je nachdem, wie viel, also manchmal haben wir das auch nicht jeden Tag, manchmal geht das über mehrere Tage, je nachdem, wie viel an Ware da durchläuft.
Rechnet sich so ein Gerät?
Also ich habe ehrlicherweise keinen Vergleich, was die Müllgebühren aktuell sind in Stuttgart, weil wir noch nie organischen Müll hatten. Aber es ist eben so, dass wir haben keine Biotonne, wir haben keine Biomüllkühlanlage oder irgendwas. Deswegen ist es extrem angenehm, gerade im Sommer, weil alle organischen Abfälle quasi sofort da reinkommen und verarbeitet werden. Am Ende sieht das dann aus wie Kaffeepulver und es riecht ein bisschen nach Orangen, weil wir halt eben viele Orangen haben aus dem Frühstücksbereich. Es rechnet sich nicht in dem Sinne, also ich muss das wirklich mal durchrechnen, was aktuell die Müllkosten wären. Die Anlage an sich ist in der Anschaffung natürlich durchaus teuer, kostet 15.000 Euro. Aber den Mehrwert, den wir dadurch haben, dass wir eben gar keine Biotonne haben, dass wir natürlich auch sehr bewusst mit unserem Biomüll umgehen, weil wir versuchen einfach die Sachen so weit wie es geht durchzuverwenden und so wenig wie möglich wegzuschmeißen, sorgt das halt jeden Tag für Sensibilität. Und für mich ist das absolut alternativlos. Diese Maschine ist total spannend, weil sie reduziert halt auch deinen Biomüll, also um 40-50%, also wird er klein durch die Erhitzung und die Bakterien, ja, also du hast weniger Volumen und somit, also es könnte auch Fleisch verarbeiten oder Strahlentiere oder sonst was, das ist jetzt nicht ausschließlich für den veganen Restaurantlandschaft geeignet, sondern eigentlich kann jeder damit arbeiten. Ich glaube, in Baden-Württemberg gibt es ein Gefängnis oder ein paar Kantinen, wo das schon irgendwie mit im Einsatz ist. Das ist durchaus eine sinnvolle Sache, ja.
Ich glaube, so eine Speiseresteltonne, 120 Liter, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob das der aktuelle Preis ist, aber ich glaube, die kostet so um die 40 Euro, 40, vielleicht 50 Euro. Aber ich glaube, ich mache hier einen Fehler und ich versuche immer die Sachen gegenüberzustellen, genau zu dem, was da jetzt gerade passiert. Das heißt, ich versuche ja hinter allem immer ein Eurozeichen zu schreiben und zu gucken, rechnet sich das? Das ist immer so meine Frage. Aber ich glaube, hier mache ich jetzt gerade einen Fehler, weil diese Kompostiermaschine, die rechnet sich vielleicht nicht direkt im Vergleich zu Speisereste, Abfälle, die ich dann abtransportieren lassen muss durch Refood. Ich glaube, da müssen noch ein paar andere Elemente mit hinzugefügt werden, ob es jetzt Gäste sind, die aufmerksam werden oder Gäste, die dann, also den Fehler, den muss ich mal abstellen.
Also auf jeden Fall, weil es gibt immer wieder Einzelpersonen, Gruppen, die sagen, dürfen wir die mal anschauen? Können wir Kompost mitnehmen? Also wir verschenken das ja auch. Wir hatten Anfang letzten Jahres eine Spendenaktion, wo wir gesagt haben, jeder Eimer verkauften Kompost kostet 10 oder 15 Euro, das Geld wird gespendet. Also das ist natürlich auch mit, kann man da einen Anteil ins Marketing mit reinrechnen, auf jeden Fall. Also und im besten Sinne Marketing, weil es ist eine Inspiration und es ist einfach toll, wenn andere Gastronomen kommen und wollen sich das anschauen. Das ist auf jeden Fall eine Kommunikationsleistung, die dieser Apparat mit sich bringt.
Gestartet war das Konzept, war ja so gedacht als Tagescafé, so bis 15 Uhr. Und dann habt ihr später dann auch diesen Abendservice oder dieses Full-Service-Restaurant mit etabliert und das Konzept sozusagen erweitert. Wie kam es dazu?
Also das war natürlich schon immer der Plan. Mir war halt nur wichtig, dass wir das Team nicht überfordern. Also gerade deswegen, weil wir halt null gelernte Kräfte im Team hatten zu der Anfangszeit. Und mir war wichtig, dass wir uns einen Bereich nach dem anderen erschließen. Und in der Endversion hatte ich das schon so im Kopf. Aber wann es jetzt kommt und wie es jetzt kommt, wie gesagt, die Idee mit dem Heaven Seven Senses war ja auch nicht ab Tag 1 da. Die kam dann auch erst später. Und es ist ja ein iterativer Prozess gewesen.
Du sprichst gerade Weiterbildung an oder die Leute dann nicht zu überfordern. Da kommt mir das Thema Recruiting, Mitarbeiter gewinnen, Mitarbeiter begeistern, Mitarbeiter finden, die halt auf das Konzept aufmerksam werden und sagen, boah, das ist aber cool, da will ich arbeiten. Merkst du das, dass da mehr kommen oder andere Mitarbeiter kommen?
Absolut. Also wir haben keine Personalprobleme, muss man sagen, seit Tag 1. Es ist so, dass wir im Küchenteam eine stark südamerikanisch geprägte Mannschaft haben, die fast alle über Bring a Friend bei uns gelandet sind. Mhm. Also nicht über eine Anzeige oder so. Im Service hat sich das auch sehr etabliert, dass die Boys and Girls sich untereinander auch befreundet haben, dann wiederum Freunde gebracht haben. Das hat schon viel dafür, also dazu beigetragen, ja.
Du hattest mir ja noch geschrieben oder ich hatte auch eine Pressemitteilung gelesen, dass jetzt in Heilbronn demnächst auch ein zweiter Standort eröffnet wird. Mhm. Wird das ein ähnliches Konzept, also mit den mehreren Säulen oder wird das ausschließlich Gastronomie?
Also grundsätzlich ist ja mein Ziel, alle Brands so aufzusetzen, dass sie skalierbar sind, aber eben auch einzeln funktionieren. In Heilbronn werden wir das Restaurant launchen. Catering wird auch eine Rolle spielen. Wir werden dort nicht Eventräumlichkeiten selbst betreiben, sondern wir werden ein Catering-Restaurant, aber wahrscheinlich auch das Yoga-Studio mitnehmen. Und so ist halt dann auch die Idee, dass wir eben je Standort den passenden Strauß an Angeboten dann eben mitnehmen können.
Digitalisierung. Mhm. Mein Lieblingsthema Digitalisierung und KI. Nutzt du bei dir in Stuttgart im Restaurant, nutzt du digitale Tools oder auch schon künstliche Intelligenz in verschiedenen Bereichen?
Ja, absolut. Also wir haben ein ganz klassisches Projektmanagement-Tools, um unsere gesamten Caterings zu organisieren, wo dann Spreadsheets erzeugt werden, die genau sagen, welche Personenanzahl, welcher Ort, was ist gebucht worden, was sind die Uhrzeiten. Dann haben wir diverse Chatgruppen, die wir über Telegram nutzen, Day Kitchen, Night Kitchen, wo halt auch wirklich wir dafür sorgen, dass es halt nicht so einen Informations-Overload gibt, ja, dass also wirklich jede Gruppe nur mit Informationen versorgt wird, die für sie relevant sind. Dann natürlich die gesamte Google-Infrastruktur für Dokumentation, das haben wir. ChatGPT ist ein wichtiger Partner in der Vorbereitung, auch in der Kalkulation, in der Projektorganisation. Wir nutzen Horeca, das ist ein Schulungstool, was zum Beispiel jeder Mitarbeiter auf seinem Phone über eine webbasierte Anwendung hat, um dann seine gesamten Schulungsdurchläufe zu machen. Das sind so die Sachen, die wir haben. Ich hätte gerne noch diese digitalisierte Temperaturermittlung. Das ist mir aber leider gerade noch zu teuer.
Okay. Da gibt es auch einen spannenden Anbieter, der trackt die Temperatur mithilfe einer KI. Das heißt, du kannst dir damit natürlich die Dokumentation im Kühlhaus sparen, in sämtlichen Kühleinrichtungen und sparst am Ende durch dieses bessere Tracking noch 7% Energie. Das ist ganz spannend. Axino, ich packe es einfach mal in die Shownotes.
Pack's mal in die Shownotes, ja, ist spannend.
Genau, du sprichst gerade was ganz Spannendes an und die Chance möchte ich gerne nutzen, ChatGPT. Ich bin ja sehr viel unterwegs und dann ist so die häufigste Frage, gerade jetzt bei diesem KI-Hype, ja, was für KI-Tools können wir denn nutzen und da ist doch so viel auf dem Markt und das ist ein absoluter Overlord, der gerade passiert beim KI-Thema oder auch beim Thema KI-Weiterbildung. Und ich würde an dieser Stelle für alle, die zuhören und auch überfordert von dem Thema sind, sagen, belasst es erstmal bei ChatGPT. Ob es jetzt ChatGPT ist oder ein anderer Chatbot, Claude oder Gemini, wenn ihr KI nutzen wollt, bleibt erstmal dabei, macht dabei erstmal eure Erfahrung, werdet Freund mit diesem System, vertraut euch, werdet vertraut damit und dann könnt ihr anfangen, andere Systeme zu nutzen und weiterzugehen. Aber wichtig ist, dass man sich von Anfang an nicht überfrachtet, überfordert mit dem ganzen Thema, sondern erstmal klein anfängt. Und ChatGPT, ich nutze ChatGPT, Claude und Gemini und ich finde, ChatGPT bringt für die meisten Anwendungsfälle schon Funktionen mit, die uns ganz, ganz viele Probleme lösen können oder ganz viele Arbeit auch abnehmen können. Und jetzt geht es gerade auch los, dass halt viele Schnittstellen zu anderen Tools funktionieren, wie zum Beispiel jetzt bei dir Google-Oberfläche. Ich kann ja ChatGPT, kann ich mit meinem Google-Account verknüpfen. Das heißt, der hat dann Zugriff auf meine Mails und so weiter und so fort. Und das wird jetzt immer mehr. Und deswegen ist gut, wenn man da erstmal vertraut ist und erstmal die ersten Erfahrungen macht und sich nicht fühlt, als wenn man Mount Everest besteigen muss.
Ja, und man muss natürlich sagen, also ChatGPT ist halt genauso schlau wie du selbst, ja. Also wenn du halt einfach nur irgendwelche Fragen ohne Reflexion eingibst und dann auch nicht den Output prüfst, dann wirst du relativ schnell aufs Sand laufen. Also es ist schon entscheidend, dass du in der Lage bist, schlaue Prompts zu schreiben, dass du den Output hinterfragst, dass du ihn gegencheckst, ja. Also das Schlimmste ist ja, wenn ich irgendwelche Texte, man sieht das ja, ob so ein Text über ChatGPT generiert wurde. Also ich sehe das sofort. Und genauso ist es auch mit Rezepten. Sehe ich auch sofort, ob die von ChatGPT kommen oder ob das jemand validiert hat. Und genau das sind einfach diese Dinge. Das ist ein Hilfsmittel, aber es ist kein allheilmachendes Mittel. Aber man muss sich damit mit auseinandersetzen. Und ja, sonst wird man ersetzt. Also das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt.
Ja, das Thema geht halt nicht mehr weg, egal ob wir das toll finden oder nicht toll finden. Und das macht einfach
Können wir uns sparen, die Energie da reinzustecken, ja.
Genau, deswegen sich mal angucken, was da alles so passiert und dann wird man auch nicht abgehängt, wenn man immer so ein bisschen im Thema bleibt. Und man kann aber auch die Ergebnisse, die kann man verbessern, indem man sagt, okay, ich baue mir jetzt für meinen Anwendungsfall ein Custom GPT. Das kann man ja innerhalb von ganz kurzer Zeit, gebe ich denen mein Kontextwissen, meine Rezepte, meine Tageskarten, alles, was irgendwo für mich und meinen Betrieb wichtig ist. Und dann lernt dieser ChatGPT natürlich, was für mich relevant und wichtig ist. Und dann werden die Ergebnisse, die rauskommen, auch individueller. Ja, meine Lieben, wenn ihr auch schon mal wissen wolltet, wie ein Custom GPT erstellt wird, so dass er auf eure Bedürfnisse zugeschnitten ist, dass er speziell auf euer Restaurant, euer Betrieb individuell aufgebaut ist, dann kann ich euch eine Sache mit ans Herz legen. Und zwar die Digitalisierungsausbildung Digital Professional mit TÜV-Zertifizierung, also mit einer Abschlussprüfung beim TÜV, die geht in die nächste Runde. Jetzt aktuell sind wir gerade mitten im Thema. Die erste Runde der Digitalisierungsausbildung läuft bereits. Aber wenn du Lust hast, mit dran teilzunehmen und solche Sachen kennenzulernen, wie zum Beispiel, wie baue ich mir so einen eigenen ChatGPT? Was mache ich mit dem EU-AI-Act? Ja, wie schule ich meine Mitarbeiter? Oder aber, wie prüfe ich, ob ein Digitalisierungsprojekt für mich überhaupt rentabel ist? Die nächste Runde geht los am 5. Januar 2026. Melde dich jetzt schon mal an und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns Anfang des Jahres in der nächsten Runde der Ausbildung sehen. Bis dahin, mach es gut. Ciao, ciao. Also man kann das alles schon so ein bisschen beeinflussen.
Absolut.
Und das Ergebnis besser gestalten.
Mhm. Ja.
Liebe Tanja, ich habe alle Fragen schon abgefrühstückt. Wir sind am Ende der Folge angelangt. Und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich hoffe, wir konnten einige Hörer, Hörerinnen gewinnen, die sagen, okay, ich gucke mir das jetzt noch mal ein bisschen genauer an. Ich habe Bock auf dieses Thema. Ich möchte meine Gäste nicht beeinflussen, aber ich möchte meine Gäste überzeugen, nicht verzichten zu müssen. Und ja, deswegen hab lieben Dank und ich würde mich an der Stelle auch schon mal von euch allen da draußen verabschieden und würde dir das letzte Wort übergeben. Danke und bis bald, liebe Tanja.
Ja, danke für die Möglichkeit und für den schönen Austausch. Ja, für alle Zuhörer, kommt uns in Stuttgart besuchen. Ich freue mich, euch dort zu sehen oder eben auch in Heilbronn. Und wir sind wirklich, ja, ich glaube, bei uns wird das Jahr noch sehr, sehr spannend. Wir haben ganz viel vor und so ein bisschen ist ja die Idee, jede Stadt braucht einen Himmel und mal schauen, wie viel wir schaffen in der nächsten Zeit.
Dankeschön.
Danke dir.